Die Hochzeit von Königin Victoria und Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Es mag vieles geben, was bei diesem Bild in den Sinn kommt, etwa das britische Königshaus, huldvolles Winken aus der königlichen Kutsche, schwarze Bärenfellmützen vorm Buckingham Palace. Der Weihnachtsbaum gehört wahrscheinlich nicht dazu. Und doch war es vermutlich jene königliche Hochzeit im Jahre 1840, die eine bis dato typisch norddeutsche Erfindung im Gepäck des Prinzgemahls zunächst nach London brachte und von dort in alle Welt. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Bild zu sehen im Jahre 1848 in der Illustrated London News. Das zeigt die junge Königsfamilie vor einem sensationell deutschen Weihnachtsbaum. Man könnte sagen, es zeigt den Anfang einer Erfolgsgeschichte, es zeigt die Globalisierung des Christbaums. Doch warum gibt es ihn eigentlich, jenen borealen Nadelbaum, den wir im Dezember auf- und spätestens nach dem morgigen Epiphanias-Tag wieder abschmücken? Beginnen wir bei Adam und Eva. Das ist in diesem Fall wirklich zielführend, denn so beginnt die Geschichte des Christbaums. Sie hat zu tun mit der Geschichte zwischen Gott und Mensch. Adam und Eva im Paradies essen ja von der verbotenen Frucht, gerne dargestellt als verführerischer roter Apfel. Dadurch werden sie klug, lesen wir, aber auch wohnungslos. Denn Essen vom Baum der Erkenntnis war im ersten Mietvertrag der Geschichte leider ein Kündigungsgrund, lesen wir im ersten Buch Mose weiter. Wie dem auch sei, mit der Geburt von Jesus Christus nimmt Gott das Kleingedruckte dieser Sündenfallgeschichte zurück. Was Gott und Mensch voneinander getrennt hat, das wird durch die Gottesgeburt in Jesus Christus wieder versöhnt. Darum haben Adam und Eva seit alter Zeit ihren Namenstag zusammen mit Jesus am 24. Dezember. In den Kirchen des Mittelalters wurde die Geschichte von Adam und Eva im Gottesdienst sogar richtig vorgespielt, sozusagen als Krippenspiel Teil 1. Und dazu brauchte man als Bühnendekoration jedes Jahr auch im hohen Norden einen möglichst grünen Paradiesbaum. Nur welcher Baum in Norddeutschland hat auch im Winter das Zeug zum grünen Paradies, wie es im evangelischen Gesangbuch heißt? Da, wo ich herkomme, wächst außer Salzwiesen von allein ohnehin recht wenig. Höchstens borealer Nadelwald, photosynthesefähig bis minus 4 Grad. Das ist der Standortvorteil der Kieferngewächse, insbesondere der Tanne. Und die holte man dann in die Kirchen und behängte sie mit roten Äpfeln. Das muss so schick ausgesehen haben, das wollten viele bald nicht nur in der Kirche sehen, sondern auch bei sich zu Hause in der guten Stube. So gesehen sind rote Äpfel der älteste und vielleicht auch reizvollste Hingucker am Christbaum. Heute werden sie oft durch rote Kugeln ersetzt, aber die roten Äpfel machten das früher natürlich viel besser deutlich. Was Gott und Mensch im Paradies einmal getrennt hat, das ist durch die Geburt des Heilands ein für allemal gegessen, könnte man sagen. Der Apostel Paulus sagt es im Römerbrief sinngemäß so: Was mit Adam von Anfang an in die Welt kam, das hat Christus ein für allemal weggenommen und uns einen neuen Zugang eröffnet zu Gott. So ist Christus der Spross, durch den wir Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, sagt Paulus. Kurzum, sie sind tief, die geistlichen Wurzeln des Christbaums, und mittlerweile in der ganzen Welt verbreitet. Wurzeln schlagen soll er aber nicht im Wohnzimmer, da verschwindet er genauso schnell wie die heiligen drei Könige der Legende nach morgen am Epiphaniastag dem Christkind Lebewohl sagen. Wurzeln schlagen soll etwas anderes. Ein Glaube, der im Herzen grünt, der trägt und festen Halt gibt und der bleibt, wenn alles andere abgeräumt wird, auch in frostigen Zeiten.